Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am 13. Sonntag nach Trinitatis begleitet uns ein Bibelwort aus dem Matthäusevangelium in die neue Woche. Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder und Schwestern, das habt ihr mir getan, spricht Christus. Amen. Morgenlicht leuchtet, lassen Sie nun auch singen. 455. Wir sprechen Worte aus Psalm 105 im Wechsel im kleinen Liederbuch, finden Sie das, unter der Nummer 915, im Wechsel von vorgerückten und eingerückten Zeilen.
Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt.
Dein Atem, Gott, durchströmt uns. Deine Sonne leuchtet uns. Dein Geist erfüllt uns. Wir bringen vor dich, was war in der vergangenen Woche, was wir auf dem Herzen haben und im Sinn. Und wir bringen dir auch das, was vor uns liegt, an Plänen und Vorhaben, an Begegnungen und an Erwartungen. All das legen wir in der Stille vor dich und beten miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Thank you.
Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12 in der Übersetzung der Basisbibel. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, ist Gott in uns gegenwärtig. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Amen.
Vom Wochenlied 290 singen wir die Strophen 1, 2, 6 und 7. Ich lese als Predigttext aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 3. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Und sie sagten zu ihm: Sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Aber Jesus antwortete ihnen: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen, und sagte: Das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Seine Familie kann man sich nicht aussuchen, sagt man. Stimmt. Aber ist das soeben Gehörte nicht doch ein bisschen arg? Von Jesus hätte man eigentlich anderes erwartet. Zumal er als Kind seiner Zeit geprägt war von der hohen Verbindlichkeit, die eine Familie damals hatte. Familie geht vor. Oder etwa nicht? Woran dachten die ersten Hörerinnen und Hörer des Markus-Evangeliums, wenn von Familie die Rede war? Wenn sie aus der griechisch-römischen Gesellschaft kamen, dann wussten sie, eine Familie, das waren die, die gemeinsam in einem Haushalt lebten. An der Spitze stand der Vater. Er repräsentierte die Familie in Rechtsfragen, er war in religiöser Hinsicht ihr Oberhaupt, er besaß das Recht zur Strafe über alle Familienmitglieder. Ihm waren Mutter, Kinder, Sklavinnen und Sklaven untergeordnet. Er war der Patriarch. Wenn sie aus jüdischen Familien kamen, dann kannten sie das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, also das Gebot, für die ältere Generation auch dann zu sorgen, ihnen respektvoll auch dann noch zu begegnen, wenn sie sich selbst nicht mehr produktiv in die Gesellschaft einbringen konnten. Als diese Begebenheit sich abspielt, von der das Markus-Evangelium erzählt, war Jesus ja kein kleines Kind mehr und auch kein Jugendlicher, der sich gegen alles, was ihm nicht einleuchtet, auflehnt. Jesus war ein erwachsener Mann, ein verantwortliches Mitglied der jüdischen Gemeinschaft. Er kannte das Gebot des Respekts und der Fürsorge, der Verbindlichkeit in der Familie, die dafür sorgte, dass Generationen versorgt waren, die Kinder ebenso wie die Älteren. Also es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, was Jesus da sagt. Warum macht er aus der Suche seiner Mutter und Geschwister nach ihm gleich so eine Grundsatzrede? Eine mögliche Auslegung der Erzählung ist, vielleicht wird mit dieser Situation gezeigt, wie menschlich Jesus war. Ein paar Sätze zuvor wird nämlich geschildert, dass Jesu Auftreten seiner Familie einigermaßen peinlich war. Sie hatten Angst um die Familienehre. Kein Wunder, Jesus zog mit merkwürdigen Freunden umher. Er heilte Kranke, sogar Aussätzige. Er sammelte Menschen um sich herum, die alles andere als angesehene Mitglieder der Gesellschaft waren. Frauen mit einem zweifelhaften Ruf, verachtete Zöllner, Kranke, von denen man nicht wusste, was sie hatten und warum sie was hatten. Rebellen gehörten dazu, die gegen die Römer kämpfen wollten. Fischer vom See Genezareth, die ihr Boot und ihre Familie, Dorf und Haus verließen, um mit ihm zu ziehen. Frauen von römischen Hauptleuten, die mit ihren schönen Häusern und Kleidern und ihrem Wohlstand und Einfluss überhaupt nicht zu denen passten, die sich sonst zu Jesus hielten. Das ist das eine. Die Urchristenheit kennt aber auch die Verehrung für die Familie Jesu. Da ist Jakobus, der Herrenbruder genannt wird. Paulus und Petrus sagen beide von ihm, er sei eine der Säulen der Gemeinde gewesen. Eine ehrerbietige Bezeichnung für den Jesusbruder Jakobus also. Manche halten ihn sogar für den Verfasser des Jakobusbriefes, weil dieser sich so stark auf die jüdische Tradition bezieht. Es gab dazu hin noch den Judas und den Simon und es gab Schwestern, deren Namen nicht genannt sind. Und schon die ersten Gemeinden kannten eine hohe Wertschätzung der Mutter Jesu, Maria. Die intensive Marienverehrung setzte bereits im 2. Jahrhundert ein. Diese Marienverehrung hat einen gewichtigen Einfluss auf die kirchliche Entwicklung. Maria wird als die Mutter Jesu hoch geehrt und bekommt einen besonderen Platz in der Erinnerung der Christenheit. Und sogar Dogmen und Glaubenssätze, die sich an ihr ausrichten. Und auch in parallelen Entwicklungen, beispielsweise im Koran, 500 Jahre nach den Evangelien, widmet der Koran ein ganzes Kapitel, die Maria. Seltsam also, dass hier in dieser Erzählung, die übrigens fast wortgleich im Matthäusevangelium und Lukasevangelium überliefert wird, also zum Kernbestand zu gehören scheint, Jesus so abweisend und so schroff sowohl Maria als auch seinen Geschwistern gegenüber dargestellt wird. Und wo ist überhaupt der Vater? Er wird gar nicht erwähnt. Manche Ausleger vermuten sogar, dass Josef zur Zeit dieser Begebenheit nicht mehr am Leben ist. Dafür gibt es allerdings keinerlei historischen Anhalt. Er spielt einfach keine Rolle. Gott ist der Vater Jesu. Das ist das, was die Christengemeinde im Glauben weiterträgt. Jesus im Konflikt mit seiner Familie. Immerhin ist er schon als 12-Jähriger von seinen Eltern abgehauen und da geblieben, wo es interessanter war. Im Tempel von Jerusalem, bei denen die schriftkundig und gelehrt über Gott und die Welt diskutierten. Er sei hier in seines Vaters Hause, entgegnet er seiner Mutter Maria, als diese ihn zur Rede stellt. Und hatte Jesus nicht schon einmal eine Auseinandersetzung mit Maria bei der Hochzeit in Kana, als sie wollte, dass er ein kleines Wunder tut? Konflikte, Spannungen, das kommt überall vor, auch in den besten Familien, ja, sogar in der heiligen Familie. Die Erzähler deuten damit an, Jesus ist ganz offensichtlich einer von uns. Das ist tröstlich. Das ist die eine Art, die Geschichte zu lesen. Ich will es aber, und das scheint mir gewichtiger, noch mit einer anderen Lesart versuchen, nämlich mit der Frage, wen Jesus hier Familie nennt. Ich lese noch einmal. Aber Jesus antwortete ihnen: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen, und sagte: Das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Was für eine Szene man sich da vorstellen kann. Demonstrativ erklärt Jesus seiner schockierten Familie und den gewiss nicht minder schockierten Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihm Verwandtschaft und Blutsbande egal sind. Total egal. Das Einzige, so Jesus, was Nähe, Familie, Heimat schafft, ist, ob jemand Gottes Willen tut oder nicht. Wer Gottes Willen tut, gehört zur Familie Jesu. Und das heißt, zur Familie Gottes. Jesus sagt, Blutsbande gelten nichts. Brüder und Schwestern gewinnt man über Wahlverwandtschaften, indem die sich als Geschwister verstehen, die Gottes Willen tun. Familie sind nicht nur diejenigen, die unter dem gleichen Dach wohnen, wie es die römisch-griechische Gesellschaft verstand, oder die mit einem verwandt sind, oder für die man sorgt. Familie kann mehr sein. Was für ein befreiender Gedanke das sein kann. Denn welch entsetzliche Fessel können Blutsbande für die Menschheit darstellen? Ein Blick in die Nähe und in die Ferne genügt. In manchen Gesellschaften bedeuten Blutsbande bis heute, dass das Gesetz der Blutrache gilt. Menschen werden umgebracht, weil sie angeblich die Ehre der Familie verletzen. Immer wieder lesen wir auch noch heute davon, dass es sogenannte Ehrenmorde gibt und diese verübt werden, ohne Schuldempfinden. Oder sie werden umgebracht, weil sie Opfer einer Rache werden, die überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat, sondern vielleicht mit dem Konflikt eines Onkels, eines Cousins, eines Großonkels. Blutsbande, Blutrache. Oder wir kennen aus unserer jüngeren Geschichte ein Denken, das weiterhin in den Untiefen unserer Gesellschaft sitzt und immer wieder aufbricht, wie es gerade aktuell deutlich wird. Im Namen der Überlegenheit der sogenannten arischen Rasse und des deutschen Blutes wird vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg entfesselt. 60 Millionen Tote sind zu beklagen. Die größten Morde aller Zeiten. Blutsbande, Rassenwahn. Wie anders die Haltung, von der in den Evangelien erzählt wird. Für Jesus und die Seinen zählen Blutsbande nicht. Für Jesus und die Seinen gilt eine andere Weltordnung, die des Reiches Gottes. Blutsbanden, Familienzwängen, Vetternwirtschaft, völkischem Wahn und Nationalismus wird damit der Boden entzogen. Für die Christengemeinde spielen Blutsbande keine Rolle. In Klammer gesagt, dass man für andere sorgt in Familienverbänden, natürlich schon, wie man eben für andere sorgt, die einem anvertraut sind. Aber für Christen sind Menschen, die zu ihnen gehören, von ihrer Taufe an Weltbürgerinnen und Weltbürger. Sie leben globalisiert, von Anfang an in der Gemeinschaft aller, die sich an Gottes neuer Welt ausrichten. Alle Menschen werden Brüder, werden Geschwister. Schillers Ode an die Freude ist keine neue Idee, sondern eine der Bibel. Diese Idee hat Jesus verkündet. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Es fällt auf, das Wort Vater fällt hier nicht. Das Haupt der Familie Jesu, der Familie Gottes, ist kein menschlicher Vater und keine menschliche Mutter, sondern Gott selbst. Die Bibel sagt, Gott ist wie ein Vater im Himmel, wie eine Mutter, die uns unsere Schritte lehrt und uns behütet. Die Familie Gottes steht in keines Menschen Macht. Im Verständnis der Zeit Jesu ist die Abwesenheit des menschlichen Vaters ein symbolischer Ausdruck dafür, dass Gott selbst an die Stelle dieser gesellschaftlichen Rangordnung tritt. Und dass so kein Mensch mehr über dem anderen steht. Das gesellschaftlich anerkannte Oberhaupt fehlt, ist einfach nicht da. Wer das Unser Vater im Himmel betet, wendet sich dem zu, der allen menschlichen Herrschern die Herrschaft entzieht und sie entmachtet. Das bedeutet, die menschlichen Väter und Mütter, die sie als Teil der Familie Gottes verstehen, sind keine Machthabenden über andere, sondern sie sind Kinder Gottes, wie alle anderen auch. Welch befreiender Gedanke für alle Mütter und Väter. Die Absage an alle Hierarchien, die Menschen machen, ist ein Kennzeichen der Familie Gottes. Wir wissen es ja nur zu gut. Üben es selbst ein für uns und mit anderen. Hierarchien in unserer Gesellschaft entstehen nicht nur zwischen Frauen und Männern, sondern auch unter Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Jungen und Alten, Wohlhabenden und Armen, zwischen Nationen und Kulturen, Gebildeten und Ungebildeten, Erfolgreichen und Verlierern, Starken und Schwachen. Der Blick Jesu, mit dem er die Umstehenden ansieht und die Haltung, mit der er sie zu seiner Familie, seinen Brüdern und Schwestern erklärt, hebt diese Unterschiede alle auf. Sie sind nicht weg, aber der eine ist nicht mehr wert als die andere. Sie, die um ihn sind, mit ihren Stärken und Schwächen, ihren geradlinigen und ihren krummen Lebenswegen, ihrer Kraft und ihrer Verzagtheit, sind bei Jesus alle gleich, gleich geliebt als Brüder und Schwestern. Denn für Jesus entscheidet das Tun des göttlichen Willens. Darin ist Jesus ganz in seiner jüdischen Tradition zu Hause. Das Tun überstrahlt und übertönt das, was man laut und leise sagt, im Guten wie im Bösen. Jesu Freund, Jesu Freundin ist, wer Gottes Willen tut. Im Zweifelsfall auch diejenigen, die als sogenannte Ketzer oder Abweichler von der allgemeingültigen christlichen Lehre Gutes tun. Womöglich sogar solche, die keine Christen sind. Kann nicht auch ein Andersgläubiger oder ein Atheist tun, was Gottes Wille ist? Ob sie sich selbst dann als Brüder oder Schwestern Jesu, so wie Mahatma Gandhi zum Beispiel, bezeichnen würden, das ist eine andere Frage. Jesus lädt mit diesem Ihr seid meine Brüder und Schwestern und meine Mutter zu einer neuen Praxis ein. Er setzt die Regeln der Gesellschaft, des Patriarchats, der Blutsbande außer Kraft und sprengt mit dieser Einladung alle menschengemachten Ordnungen. Denn Jesus will die Menschen für Gottes Reich gewinnen und begeistern, für ein Leben als Schwestern und Brüder in Gottes Namen und im Geist Jesu. Nur beiläufig noch für die wachsende Christenheit muss das eine Botschaft gewesen sein, die sie als ein Wachrütteln im mitwachsenden inneren Problemen gehört haben könnten, eine Korrektur in den entstehenden Gedankengebäuden. Denn mit Jesus ist weder das Interesse an dogmatischen Details der Trinitätslehre oder Zwei-Naturen-Lehre oder der späteren konfessionellen Streitigkeiten zu begründen, noch gar die oft gewaltsame Auseinandersetzung darüber. Vielmehr liegt mit dieser Erzählung auf der Hand, Prinzipienreiterei oder Fundamentalismus oder Kleingeistigkeit sind mit Jesus nicht zu verbinden. Brüder und Schwestern Jesus sein, das heißt, wir sind Weltbürgerinnen und Weltbürger. Wir entdecken andere als Kinder Gottes. Wir reichen über unsere Herkunftsfamilien und unsere Herkunftsorte und Kulturen hinaus. Wir sind beschenkt mit Wahlverwandtschaften. Amen. Christus ist König, jubelt laut, ein Lied aus der anglikanischen Tradition, 269.
Thank you.
Wir beten und wir singen zwischen den Bitten die Kehrstrophe 180, meine Hoffnung und meine Freude. Sie finden diese im neuen Liederheft 180. Wir beginnen damit.
Mit dir, Gott, wollen wir weit gehen. Wir verlassen uns auf dich. Gib uns Boden unter den Füßen. Halte uns aufrecht, auch in stürmischen Zeiten. Wir wollen das Richtige tun und nach deinem Willen handeln. Lass uns erkennen, was zu tun ist, und schaffe uns Klarheit.
Gott, wir rechnen mit dir. Wir bitten um deinen guten Geist. Stell dich uns in den Weg, wo wir uns verlieren. Hilf uns ein Herz fassen. Gib uns Mut, damit wir tun, was nötig ist. Bewahre uns vor Enge und Kleingeisterei und schenke uns einen weiten Blick.
Meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht.
Gott, Freund auf den Wegen, die wir gehen. Du gehst mit uns, du lässt uns nicht. Du gibst uns Aussichten, wenn es finster um uns wird, einen anderen Horizont. Du sendest uns Menschen, die unser Leben teilen und uns zu Weggefährten werden. Du vertraust uns Menschen an, die unsere Liebe brauchen. Und du traust uns zu, dass wir helfen können.
Hoffnung und meine Freude, meine Stärke.
Sei mit denen, die deinen Willen tun und sich für Gerechtigkeit und Frieden und ein gutes Leben für alle einsetzen. Gott, Freund auf unseren Wegen, du gehst mit uns, du lässt uns nicht. Wir legen alle und alles in deine Hut ab, wenn wir im Namen Jesu bitten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
In Christus gilt nicht Ost noch West, im neuen Liederheft, die Nummer 160.
Herzlichen Dank für Ihre Kollekte in der letzten Woche. Die betrug fast 180 Euro. Herzlichen Dank dafür. In der kommenden Woche merken wir auch an den Ankündigungen, die ich zu machen habe, dass noch Ferien sind. Es gibt nämlich nur eine einzige Veranstaltung, auf die ich gern hinweisen möchte, und zwar am kommenden Freitag findet der Pilgerweg zum Ökumenischen Tag der Schöpfung im Jahr 2023 statt, damit ihr das Leben in Fülle habt. Und der Weg startet an der Zacke-Haltestelle Marienplatz. Es geht von 10 bis 17 Uhr, also den ganzen Tag lang. Ich denke, das wird ein spannender Weg. Es geht bergauf und bergab, aber ich glaube, es wird richtig schön. Und Sie werden dabei die Schönheit der Natur genießen, an der wir ja ziemlich viel Raubbau auch betreiben. Am kommenden Sonntag findet hier in der Hospitalkirche der nächste Gottesdienst statt mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und am Donnerstag drauf finde ich auch immer wieder ganz gut darauf hinzuweisen oder wichtig darauf hinzuweisen, wird um 15 Uhr im Ludwigsstift auch von Eberhard Schwarz ein Gottesdienst gefeiert. Und ich glaube, es ist gut, auch immer wieder an die Menschen im Ludwigsstift und überall dort, wo die Menschen nicht mehr in die Kirche kommen können, weil sie zu alt und zu schwach sind, denken. Die Kollekte für heute soll der Arbeit der Kirchengemeinde, unserer eigenen Kirchengemeinde, zugutekommen. Sie wissen alle, was wir für Herausforderungen hier in der Innenstadt haben. worum wir uns alles kümmern, von Seelsorge über Bildung, Kultur und einfach Dasein für die Menschen, die in die Innenstadt kommen, die bei uns zum Teil einfach vom Leben auch vorbeigespült werden. Herzlichen Dank für Ihre Kollekte.
Ich weise noch gerne auf das Summer in the City-Programm hin, das im Hospitalhof läuft mit Kursen und Seminaren und Exkursionen. Es gibt fast überall, morgen nicht, aber sonst überall noch Plätze. Wenn Sie noch kurz entschlossen sind, schauen Sie gerne nach. Und am Freitag ist in dieser konzertlosen Zeit dann doch ein Konzert mal wieder, ein Gesprächskonzert am Freitag im Hospitalhof im Saal oben. Es geht um den Freundeskreis, um Ludwig Beethoven. Vielleicht haben Sie Lust auf ein Konzert mal wieder und Zeit. Herzliche Einladung dafür. Und nach dem Gottesdienst, wie immer, gerne drüben im Hospitalhof zum Kaffee nach der Kirche. Der Tisch ist gedeckt. Wir freuen uns, wenn Sie noch bleiben können. Und nun singen wir vor dem Segen unseren Ausgang, segne Gott. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Musik.